Ich liebe Hüte, ich finde Hüte total klasse. Dummerweise habe ich schon eine Predigt über Hüte und behütet sein bei meinen KU4s gehabt. Und da habe ich gedacht, heute nicht, aber heute beschäftigt mich Urlaubszeit. Und dazu passt natürlich auch wunderbar so ein Hut. Sicher kennen viele von euch, ich kriege den Namen immer nicht so ganz hin, Antoine de Saint-Exupéry. Ihr wisst schon, wen ich meine. Der hat ja da so ein ganz besonderes Buch. Willst du einen Hut tragen? Willst du den tragen? Du hast einen Hut? Cool. Super. Meinen lege ich jetzt mal ab, weil sonst fegt er mir noch vom Kopf. Also, welches sagenumwogene Buch hat der, ihr wisst schon wen, geschrieben? Der kleine Prinz. Kennt eigentlich jeder, ne? Das ist ein super bekanntes Buch. Und darin gibt es natürlich auch ganz tolle Geschichten und kleine Sequenzen und so weiter. Und es gibt auch eine Geschichte vom kleinen Prinzen mit einem Händler, der durststillende Pillen verkauft. Kennt jemand die Geschichte? Ja. Also, man schluckt jede Woche eine von diesen Pillen und hat dann überhaupt nicht mehr das Bedürfnis, irgendwas zu trinken. Das ist ziemlich cool, sagt der Händler. Er sagt es in anderen Worten. Er sagt, das ist eine große Zeitersparnis. Man spart nämlich, er hat es genau nachgerechnet, 53 Minuten in der Woche. Und fragte der kleine Prinz, was macht man dann in diesen 53 Minuten? Naja, antwortete der Händler, man macht damit, was man will. Also, sagt da der kleine Prinz, wenn ich 53 Minuten übrig hätte, dann würde ich ganz gemächlich zu einem Brunnen laufen. Das kam mir gar nicht unbekannt vor. Denn manchmal tun wir ja so einiges, um Zeit zu sparen. Und dann kommen da vielleicht nicht 53 Minuten in der Woche raus, sondern eher 4 bis 6 Wochen im Jahr Urlaub. Freie Zeit, Urlaub. Yippie-yay. Dann können wir endlich tun, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so diese Gedanken, was man alles in dem Urlaub dann machen kann, wie viel Zeit man dann hat, was. Wow, und da kann man dann, fern von alltäglicher Rödelei, da kann man einfach die Zeit genießen. Nur, ich weiß ja nicht, habt ihr das dann auch gehabt, dass wenn ihr dann plötzlich die Zeit habt und die ist nicht irgendwie so verplant, da steht ihr dann manchmal auch da, Ingrid, du gibst mir recht, wie bitte? Ja. Das ist auch so eine skurrile, komische Sache, die da mitunter passiert. Man spart sich also einiges auf und stellt dann am Ende fest, ja, was mache ich denn jetzt damit? Ich weiß nicht, es gibt ja auch Ruheständler unter uns oder Leute, die vielleicht den Ruhestand auch schon auf den Blick haben. Da denkt man sich vielfach, oh, wenn ich erst im Ruhestand bin, was ich dann alles machen werde. Dummerweise, Cornelius hatte mir erzählt, hatte er genau so jemanden und den hat er 2 Wochen nach seinem Ruhestand beerdigen müssen. Ja, also warum denn lange aufsparen mit allem? Warum denn nicht gleich tun? Ja, ich springe immer aus meinem Skript raus, da muss ich immer erstmal wieder suchen, bis dass ich wieder reinkomme. Also, bei dem, was ich so gesagt habe, da ist natürlich echt die Frage, liegt es da nicht auf der Hand, dass wir es schaffen, nicht alles auf unsere freie Zeit hin zu verlagern, ja, dann mache ich, oder in den Urlaub hinein zu planen, sondern dass wir das schaffen, in unserem Alltag hinzukriegen. Am Tag mal innezuhalten, mal zur Ruhe zu kommen. Eine kurze Zeit des Auftankens und nicht aufsparen für die Urlaubszeit. Ich habe auch so ein Ding. Ich versuche es jedes Mal wieder neu. Es gibt für mich einen heiligen Tag im Jahr. Das ist der erste Weihnachtstag. Weil ich da nämlich in der Regel keinen Gottesdienst habe. Und wenn ich dann Gottesdienst habe, dann schnappe ich mir eine Tüte Reisgebäck. Ich liebe Reisgebäck. Dann schnappe ich mir ein Buch, lege die Füße hoch und lese den ganzen Nachmittag. Das gestatte ich mir das ganze Jahr über nicht. Oh, aber am ersten Weihnachtstag, da mache ich das. Letzten ersten Weihnachtstag hat das wieder nicht geklappt. Blöde, habe ich mir gedacht. Warum mache ich das nicht eigentlich auch mal zwischendurch? So, jetzt fragt ihr euch natürlich auch, was hat das eigentlich alles mit Gottesdienst zu tun? Ja, Urlaub ist irgendwo ein weltliches Thema und wenn ihr die Bibel lest, so auf Schlag, findet ihr da vielleicht nicht sofort etwas zum Thema Urlaub. Mose ist ja auch nicht mit so einer Reiseagentur biblisch reisen, ja, nach Kana angezogen. Und die Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, ey, die haben keinen Abenteuerurlaub gebucht. Nein, das war purer Ernst, das war die Realität. Und das Wort Ferien, ihr könnt es machen, ihr könnt es suchen. Also in der deutschen Übersetzung findet ihr das nicht in der Bibel. Aber das ist anders im Englischen. Was heißt, vielleicht kommt ihr da ja selber drauf, was heißt Ferien, Urlaub auf Englisch? In eurem Gemurmel höre ich jetzt keine klare Stimme. Kann irgendjemand mit klarer Stimme mal sagen? Holiday. Eigentlich Holiday, aber du hast es schon sehr interessant betont. Du hast Holiday gesagt. Warum hast du das so ausgesprochen? Ja. Holiday, Holiday. Und damit sind wir mittendrin in der Bibel. Tatsächlich. Da merkt man nämlich, wo der Urlaubsgedanke seinen Ursprung in der Bibel hat. Und zwar, daran wirst du wahrscheinlich auch gedacht haben, Volker, gleich am Anfang der Bibel, im Schöpfungsbericht. Da steht nämlich, am siebten Tag ruhte Gott von seinen Werken und er heiligte diesen Tag. Am siebten Tag ruhte selbst Gott von seinen Werken. Und er heiligte diesen Tag. Und er machte es den Menschen zur Verpflichtung, sich genauso zu verhalten. Nämlich einen Tag in der Woche freizuhalten von Arbeit, sich auszuruhen. Und es gibt, wie ihr wisst, sogar ein Gebot darüber. Welches ist das? Genau, Mädels, ihr habt das richtig gesagt. Wisst ihr auch noch, welche Nummer das hat? 4? Ich habe keine Ahnung. Danke, Heike. Das heißt ja, einen Tag in der Woche sollst du nicht arbeiten. Und auch nicht, so geht es nämlich weiter, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, deine Kinder, dein Knecht, deine Magd. Wenn du einen Sklaven hast, der auch nicht. Und selbst ein Fremdling, der bei dir zu Gast ist, auch nicht. Auch die haben ein Recht auf einen freien Arbeitstag. Habt ihr es gehört? Auf einen freien Arbeitstag. Ja, schon wieder reingeswutscht, ne? Man muss sich mal klar machen, wie modern und wie menschenfreundlich das alttestamentliche Gebot war gegenüber den Gesetzen, die in der damaligen Zeit außerhalb Israels herrschten. Da wurden die Leute, da haben die sich zu Tode geschuftet. Also mal die Pyramiden, ich weiß nicht, wie viele Menschen dabei umgekommen sind. Schlag an, gearbeitet, alles rausgeholt aus den menschlichen Kräften, was ging. Gut, die Pyramiden waren ein bisschen früher, aber trotzdem. Und es hat natürlich auch religiöse Gruppen gegeben, die darin eine Möglichkeit gesehen haben, in diesem Gebot nicht Freiheit zu schaffen, sondern Druck auszuüben, Menschen zu gängeln und Vorschriften zu machen. Aus dem "Du musst nicht arbeiten" haben sie gemacht "Du darfst überhaupt nichts tun. Lass dich bloß nicht dabei erwischen, wenn du kochst oder wenn du herumreist und deine Familie besuchst. Du darfst auch nicht im Garten arbeiten, Selbst wenn es dir Spaß macht, können ja die Leute sehen, würden einige andere sagen. Ich habe Daniel gesagt heute, gestern, du Daniel, ich habe da noch einen Job für dich. Büsche schneiden. Und er guckt mich an. Am Sonntag geht gar nicht. Habe ich auch ein Verständnis für. Ich will jetzt hier keine Predigt dafür halten, Leute, geht alle am Sonntag an eure Arbeit. Nein. Aber es soll eine Freiheit bleiben. Und tatsächlich, wenn es dir gut tut, im Garten so ein paar Sachen zu machen und es dir hilft, zur Ruhe zu kommen, dann kannst du das machen. Hey, toll, dass ihr da seid. Wie schön. Herzlich willkommen. Wir sind gerade beim Thema Urlaub und am sechsten Tag sollst du ruhen und dass Gott diese Freiheit auch für uns geschenkt und gegeben hat. So, solche Verdrehungen, die da gemacht wurden, die gehen nicht und das hat Gott so nicht gemeint. Und selbst, also, solche Verdrehungen, dass man also aus Freiheiten Vorschriften macht, die gibt es natürlich nicht nur in der Bibel, die gibt es auch im Urlaub. Und selbst da gibt es Leistungsdenken, Forderungen, die man an sich selbst und an seine Familie stellt. Stellt euch mal vor, ihr seid im Harz unterwegs. Ja? Ihr seid da, ihr wandert da, ne, und trefft so mittendrin auf großer Höhe, so große Höhe, wie es da eben gibt, da trefft ihr auf eine Gruppe von Mountainbikern, weil Uli, Rennrad im Gebirge ist nicht, klar, Mountainbike. Und hoffentlich fühlst du dich jetzt nicht persönlich angegriffen bei dem, was ich jetzt sage. Also stellt euch vor, diese Leute, diese Mountainbiker, so ein bisschen über 50, ne? Und die fahren auf einer 10-prozentigen Steigerung und die sind völlig fertig, ja? Fahren schon im kleinsten von 24 Gängen, ja? Und asten sich ab, kommen super langsam voran, ja? Ey, die hätten eigentlich auch absteigen können und schieben. Aber das macht man ja nicht. Das geht ja nicht. Das Ding muss man nehmen, ja? Und auch ich, da muss ich mir an meine eigene Nase greifen, ja? Ich selber fühle mich in meinem Urlaub eigentlich nur so richtig wohl, wenn ich mein persönliches Sportprogramm durchziehen kann, ja? Und wenn ich am besten noch eine Schippe drauflegen kann. Ich komme ja gar nicht normalerweise auf die Idee, irgendwo etwas zu buchen, wo es kein Schwimmbecken gibt. Und zwar muss das mindestens 25 Meter sein, am besten 50, aber das ist schwer zu finden, wo du dann wie ein Haifisch deine Bahn eine Stunde, so, ne, so und ne. Und dann packe ich so gerne natürlich noch eins drauf, gehe da noch stundenlang wandern, wenn irgendwie möglich und mache auch alle möglichen anderen Dinge. Ich brauche das und ich kann euch sagen, ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht erholen oder mein Urlaub ist Pillepalle, ist, ne, wenn ich diese Sachen nicht gemacht habe. Und ihr merkt schon, worauf ich hinaus will, da ist schon wieder dieses persönliche Leistungsdenken. Das und das will ich schaffen. Und wenn ich euch beide so angucke, ja, da kann ich mir fast vorstellen, dass ihr in eurem Urlaub bestimmt auch denkt, boah, was kann ich da alles machen? Was kann ich da alles schaffen? Was ist alles liegen geblieben? Wo kann ich hämmern? Wo kann ich schrauben? Wo kann ich was machen? Ja? Nein, Urlaub ist nicht dafür da, um all das aufzuholen, was ich immer schon machen wollte oder was liegen geblieben ist, ja. Sondern Urlaub ist wirklich eine Zeit, wo auch von Gott gesagt wird, hey du, komm mal zur Ruhe. Pack nicht deine Zeit, die du jetzt hast, pack die jetzt bitte nicht voll mit dem und dem und dem und dem. Und selbst wenn du in einer Stadt bist, irgendwo in Trient oder so oder sonst wo, wo es eine, oder in Dresden, wo es eine Sehenswürdigkeit nach der anderen gibt, du musst die Dinger nicht alle abreißen, die es zu besuchen gilt. Komm mal zur Ruhe. Steht auch in der Bibel. Ich habe da nämlich an jemanden gedacht und das ist mir so am Herzen. Und da habe ich gedacht, diese Geschichte erzähle ich euch noch ganz kurz. Ihr kennt wahrscheinlich den Propheten Elia, oder? Das ist eine ziemlich harte Story. Die erzähle ich im Einzelnen nicht, aber so weit, dass Elia ein Prophet war, der im Namen Gottes unterwegs war und sehr durchgegriffen hat und mit Priestern, ich glaube 400 waren es, 400 Priestern, heidnischen Priestern, also einer anderen heidnischen Religion, in einen Wettstreit getreten ist. Ich muss jetzt nicht erzählen, wie viel Blut da letztlich beigeflossen ist. Aber das Ende der Geschichte war, Gott hat schon gezeigt, dass er der Größere ist. Aber Elia, der war jetzt auf der Flucht, weil die Königin der heidnischen Priester auf ihn angesetzt hat, trachtete ihm nach dem Leben. Und ganz klar, er hat einen so harten Job gemacht, der war fertig. Der war am Boden, Elia. Und dann trachtete man ihm nach seinem Leben. Und er macht sich auf den Weg. Ah, ich habe die Lesung jetzt nicht hier, glaube ich. Er lässt seine Leute zurück, geht weiter in die Wüste und ist fertig mit der Welt. Und er will nicht mehr leben. Völlig am Ende, völlig am Boden, keine Kraft mehr. Will eigentlich nur noch sterben. Er lässt sich an einem Ginsterbusch nieder in der Erwartung, dass er sterben würde. Und dann die Wende. Da kommt dann ein Engel, tritt ihn. Mensch, Elia, du kannst doch nicht schlapp machen, Elia. Mensch, du bist ein Mann Gottes. Du erfüllst die Aufträge Gottes. Mensch, du bist doch an der Power, an der Kraftquelle deines Lebens und du machst schlapp. Geht gar nicht. Los, steh auf, mach das, mach dein Ding. So aber nicht. Nein. Cut, Klappe die zweite. Ein Engel kommt zu Elia. Und legt ihm Brot hin. Das ist nicht nur eine alte, trockene Stulle. Nee, das ist auf warmen Stein gebackenes Brot. Das ist lecker. Das ist knusprig. Das ist warm. Das ist wohltuend. Und er stellt ihm auch einen Krug Wasser hin. Und er sagt zu Elia, Elia, ruhe dich aus. Du brauchst das. Schlaf erst mal eine Runde. Schlaf richtig fest. Und später wacht Elia auf und wieder dieser Engel. Du brauchst noch ein bisschen. Schlaf dich aus. Und ich weiß gar nicht, wie lange Elia da unter diesem Ginsterbusch war. Aber klar war, dass er nach dieser Zeit der Ruhe mega Kraft hatte. Der ist dann 40 Tage durch die Wüste gegangen. Oh, ich glaube sogar ohne Essen und ohne Trinken. Wie man das macht, weiß ich nicht. Aber mit der Kraft Gottes ist das offensichtlich möglich. Dann gibt es natürlich auch, nicht jeder von uns ist ein Prophet Elia. Es gibt natürlich auch ganz einfach Leute, die, ich kenne das auch, wenn ich Gäste bekomme, ja, ich fange doch glatt an, noch ganz schnell durchzuputzen und so weiter, ne, und zu machen und zu tun. Und manche andere bereiten vor, kochen, auch wenn es Spaß macht. Maria und Martha, auf die will ich hinaus. Die eine hat Jesus zu Gast und sagt, oh, Mensch, Jesus ist da, Wahnsinn. Und die fährt auf und die Diener machen und tun und sie macht und tun und die Tür zur Küche geht ein und auf und es wird aufgetischt und es wird aufgefahren und wahrscheinlich auch die Füße gewaschen und alles wird gemacht. Ne? Und die Schwester, die andere Schwester, das war Martha, und die andere Schwester, Maria, die setzt sich einfach hin, die macht sich's gemütlich, setzt sich so bei Jesus zu seinen Füßen und guckt ihn an, hört seine Stimme, lässt sich ganz hineinnehmen in diese Ruhe, hört ihm zu und lässt es zu, dass in dieser Ruhe, in diesem Ankommen bei Jesus, seine Worte in ihr Herz dringen. Einfach mal ankommen bei Jesus. Einfach mal, hier bin ich. Hier bin ich. Ist mir jetzt völlig egal, was jetzt an Sachen noch auf mich wartet. Hier bin ich. Und ich will einfach dir zuhören. Ich will deine Gegenwart genießen. Boah, ey, das tut so gut. Das tut so gut. Das wünscht er sich. Und wenn ihr dann in Urlaub geht, dann nehmt das einfach mit. Ankommen bei Gott. Ey, Jesus. Oder in seine Arme zu laufen. Boah, ich muss jetzt in deine Arme. Oder was auch immer, wie deine ganz persönliche Beziehung zu Jesus ist, wie du die gestaltest, was du da brauchst. Nimm dir diese Zeit, nimm dir diesen Raum, lass dir das nicht rauben. Nimm das einfach mit. Und nicht nur im Urlaub, in deinem Alltag, da machst du es bestimmt, aber ich weiß, im Urlaub bleibt sowas auch auf der Strecke. Ich selber merke, ein Urlaub kann noch so schön sein. Ich könnte in die Karibik, ey, so gerne würde ich da mal hin, das muss toll sein, oder nach Kuba. Wow, wie cool muss das sein, wie schön. Oder manch einer eine Weltreise oder sowas. Können wir alles machen, aber ihr werdet merken, irgendetwas bleibt leer. Warum lacht ihr da eigentlich? Das könnt ihr mir nachher erzählen. Aber man bleibt letztlich leer. Man ist angefüllt von vielen Ereignissen, aber man bleibt letztlich leer. Und ich möchte einfach mit einem Wort schließen, das ich liebe, das ich auch schon öfter gesagt habe, das eigentlich alles auf den Punkt bringt, was ich jetzt hier gesagt habe. Augustinus, der Kirchenvater Augustinus, der hat mal gesagt, mein Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Mein Herz ist unruhig, bis es endlich Ruhe finden wird in dir. Ergreifen wir das heute, jeden Tag neu. Amen.